«Alles klar, Amerika» wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Neu in deinem Kino «Palestine 36».
«Huna, Sautul Quds, this is Jerusalem calling.»
Der neue Film von der Annemarie Chassir führt uns ins Jahr 1936 nach Palästina, wo der Widerstand gegen die britische Kolonialmacht wächst.
Is it the right of the English to distribute the land as they like?
Land registration will protect you.
Die Geschichte folgt dem Yusuf, der Afra und dem Khalid, wo alle drei ganz unterschiedlich in die Aufstände hineingezogen werden.
This is my little brother. He hasn't done anything.
Ein intensives Kinoerlebnis über persönliche Schicksale an einem Wendepunkt in der Geschichte.
I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
«Palestine 36» läuft ab jetzt im Kino. Alle Infos findest du auf trigon-film.org.
I have heard your prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, then will I pluck them up from the roots out of my land which I have given them.
Charlotte, was hören wir da?
Wir hören da den Donald Trump in einer Videobotschaft zu den Gläubigen, die an der Veranstaltung Rededicate 250 in Washington teilgenommen haben. Das war ein politisch-religiöses Gross-Event am Sonntag. Der Präsident hat keine Rede gehalten, sondern eine Stelle aus der Bibel vorgelesen, aus dem Alten Testament zum König Salomon. In dieser Stelle erscheint Gott dem König Salomon und Gott verspricht, Gebet zu erhören, knüpft es aber an Gehorsam und Demut. Gott warnt davor, vom Glauben abzufallen.
Es ist Dienstag, der 19. Mai 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast und Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Charlotte.
Salut, Christoph.
Charlotte, du hast hier den grossen Gebetstag in Washington, D.C. miterlebt. Bist du dort gewesen, hast ihn besucht. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, es sind Tausende sind auf Washington gereist, für auf der National Mall gemeinsam zu beten. Die National Mall, für die, die es nicht kennen, ist eine Grünanlage mit Denkmälern mitten in D.C. Und an diesem Anlass sind Pfarrer auftreten, aber auch Politiker und christliche Bands. Der Tag hat im Rahmen der Feierlichkeiten zu 250 Jahren Unabhängigkeit der USA stattgefunden. Organisiert wurde er von Freedom 250. Das ist eine Private-Public Partnership, die Donald Trump gegründet hat. Es war also durchaus eine Regierungsveranstaltung, die auch mit öffentlichen Geldern mitfinanziert worden ist.
Aber wieso haben sie denn dem Tag Rededicate 250, Rededicate 250 gesagt?
Das bedeutet so etwas wie erneute Hingabe an Gott. Also als ich das gesehen habe, habe ich das zuerst verstanden als auf der individuellen Ebene. Also, dass die Leute ihr Glaubensbekenntnis erneuern. Aber das war nicht gemeint damit. Gemeint war, dass die USA sich wieder an Gott hingeben sollen, 250 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. So haben das jedenfalls viel von den Rednern interpretiert und auch von den Besucherinnen und Besuchern, die ich mit ihnen geredet habe. Die Annahme ist, dass die USA als christliche Nation gegründet wurde und die Forderung ist nachher, dass sie zu diesen Wurzeln zurückkehren soll. Die Annahme ist aber durchaus umstritten. Ich glaube, wir kommen dann noch drauf.
Ja, ohne Zweifel, das machen wir. Zuerst einmal, was hast du da für Leute getroffen?
Recht ein gemischtes Publikum, also alt, jung, Familie, aber grösstenteils die christliche MAGA-Basis, also christliche Trump-Anhänger. Es waren viele von diesen klassischen MAGA-Mythen zu sehen, «Make America Great Again», und aber auch Hüte und T-Shirts, wo drauf gestanden ist, «Make America Godly Again», also machen wir Amerika wieder gottesfürchtig. in den Augen von diesen Teilnehmenden versucht Donald Trump das zu machen. Also sie sehen den Trump als Werkzeug von Gott.
Geht das so weit, als Werkzeug von Gott?
Ja, Cindy Rich ist eine ältere Frau aus North Carolina, die ich mit ihr geredet habe, eine pensionierte Pflegefachfrau, hat es also wörtlich so gesagt. Sie hat gesagt, Trump sei ein Instrument von Gott, er führe die USA wieder zum Glauben zurück, Gott habe ihn für das vorgesehen. Und das sei auch dringend nötig. Ja, mit einem Paar aus St. Louis geredet, der das so ähnlich hat formuliert und wo noch gesagt hat, der Trump erfülle die Aufgabe, die USA wieder zu Gott zu führen, viel besser als alle anderen Präsidenten vor ihm.
Jetzt bist du dort auf dem Mall mit tausenden anderen. Was hat dich am meisten beeindruckt an dem Gebetstag in Washington D.C.?
Irgendwie, wie die Leute ihren Glauben und ihren Nationalismus dort zur Show gestellt haben und wie die beiden Sachen eben verknüpft sind. Die Frau aus North Carolina, Cindy zum Beispiel, hat ein T-Shirt an, wo drauf ist gestanden, Stange auf für die Flagge, Knäule vor dem Kreuz. Und dazu eine Darstellung von der US-Flagge in Form von Engelsflügeln. Viele sind auch mit Plakaten rumgelaufen, wo zum Beispiel drauf ist gestanden, Jesus rettete. Oder einer hat ein grosses Kreuz geschultert. Das hat allerdings redlich gehabt, falls es zu schwer wäre geworden.
Also der Jesus Christus hat am Karfreitag kein Kreuz mit redlich.
Ja, mir ist es auch so ein bisschen nach Cheating vorgekommen, das mit diesen Regeln. Ja, auf dem Mall hat auch jeder zu jedem Touren gesagt, God bless you. Ich habe zum Beispiel ein Gratiswasser bekommen, inklusive einem God bless you, also Gott segne dich. Und ein Gratisbuch habe ich dankend abgelehnt, was um einen Kampf zwischen Gut und Böse ging. Und nachher hat man mir trotzdem gesagt, God bless you. Ich habe aber gar nicht so recht gewusst, was man darauf antwortet, ob man dann auch sagt, merci Dio oder so irgendetwas. Aber ja, es war für mich ein bisschen ungewohnt gewesen, die ganze Szenerie. Die Leute haben auch viel gebetet, so mit in die Luft gereckten Armen, was auf mich so ein bisschen sektenmässig wirkt. Also ja, ich kenne das nicht so. Speziell war auch das Akustische. Es hat sehr viel Musik gegeben, viel Entertainment, aber eben immer mit christlichen Botschaften.
Lassen wir rein in ein Beispiel, und zwar in einen Auftritt von Andy Frank. Das ist ein christlicher Sänger. Das also ist der Sänger Andy Frank. Charlotte, fast wie an einem Popkonzert, oder?
Ja, also ein bisschen auf das Popkonzert ist natürlich auch Geschmackssache. Mir hat es jetzt nicht so umgehauen, aber ja, auf jeden Fall sind die Bands alle sehr fromm und clean, also keine Schimpfwörter, die vorkommen und immer wird Gott preisen. Es gibt ja auch eine lange Tradition in der Musik, dass Gott preisen wird, also Gospelchöre zum Beispiel. Aber auch klassische Musik in früheren Jahrhunderten in Europa ist komponiert worden, um Gott zu preisen. Also das hat die USA nicht erfunden. Bei ihnen hat aber der christliche Pop einen grösseren Stellenwert als bei uns, so wie auch Fernsehpredigen zum Beispiel.
Aber sag mal, Charlotte, was hat es auf sich mit dieser demonstrativen Religiosität in Kombination mit dem 250. Gründungstag der USA? Der Gründungstag, das war am 4. Juli 1776, der Tag der Unabhängigkeitserklärung.
Die Leute versuchen, die Unabhängigkeitserklärung zu vereinnahmen, christlich, aber gleichzeitig und vor allem auch politisch. Vor allem auch Trump macht das, weil die konservativen Christen eine wichtige Wählerschaft sind für ihn. Der Trump versucht, die Szene zu bedienen, die hinter sich zu scharen. Und er hat ja schon bei seiner Inauguration hat er sich dargestellt als von Gott gesandt. Und so wird er in dieser Szene eben auch wahrgenommen.
Ja, das mit Inauguration hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Attentat im Juli 2024 in Butler, Pennsylvania, wo der Donald Trump nur knapp am Anschlag entgangen ist.
Genau, ja. Aber der christliche Nationalismus hat er natürlich nicht erfunden, den hat es schon vorher gegeben. Ich glaube, die Szene hat sich einfach mit ihm noch radikalisiert. Und der Trump hat das Jubiläumsjahr jetzt genutzt, für die Szene zu pflegen und für das Christliche, für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Viele Redner haben gesagt, an dieser Veranstaltung Gründerväter der USA haben eine christliche Nation gegründet und auf die müssen wir sich zurückbesinnen. Das haben auch Teilnehmende gesagt, als ich mit ihnen geredet habe. Zum Beispiel Cindy, eben die Frau aus North Carolina, hat gesagt, alles beruhe auf Gott und die Gründerväter haben das verstanden. Zu dem müssen wir jetzt zurückkehren. Die meisten Historiker halten das aber für ein Missverständnis oder für schlicht falsch, dass Gründerväter einen christlichen Staat haben gegründet.
Ja, aber die ersten Einwanderer im 17. Jahrhundert, das sind doch puritanische Pilger gewesen, also strenggläubige Leute, die aus England nach Amerika geflochten sind, um etwas Neues aufzubauen.
Ja, ja, also die USA waren ein tief religiöses Land gewesen und sind es immer noch. Aber das Staatswesen haben sie vernunftbasiert organisiert. Also die Gründung der Republik 1776 und der Sieg im Unabhängigkeitskrieg, das waren auch Errungenschaften der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert. Darum sind ein paar Jahre später in der Verfassung auch Kirche und Staat getrennt worden. Aber bei dieser Veranstaltung in Washington ist eben der Eindruck erweckt worden, 1776 sei ein Staat gegründet worden, der vor allem auf Religion basiere.
Zum Beispiel auch durch Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard ist Direktorin vom Nationalen Nachrichtendienst. Sie wäre also oder ist es von Berufs wegen ganz besonders der Aufklärung verpflichtet.
250 years ago today, on May 17, 1776, the Second Continental Congress called for a day of humility, fasting and prayer. Now all of us and all of our leaders need to get on our knees and prostrate ourselves before the Supreme Lord, acknowledging that we are totally dependent upon Him for our success, indeed, for our survival. There's only one number one, and that's God.
Ja, Tulsi Gabbard, die oberste Geheimdienstchefin in der Trump-Regierung, sagt da, es gäbe nur eine Nummer eins, nämlich Gott. Und vielleicht muss erwähnt werden, Tulsi Gabbard ist bekennende Hinduistin. Sie ist so aufgewachsen und bekennt sich zu dem. In ihrem Statement nimmt sie aber nicht auf das Bezug.
Just weeks before they declared independence, our founders didn't stride forward in pride. They knelt. They asked for God's mercy. They asked for His guidance. Because they knew that the cause before them was beyond their own strength. Now today, exactly 250 years later, we gather here on the National Mall to do the same as we enter the next 250 years of this republic.
Ja, Gabbard redet hier davon, dass Gründerväter um Gottes Gnade und Führung gebeten und dass das auch heute wieder nötig sei. Das ist schon bemerkenswert.
Wieso findest du das bemerkenswert, Charlotte?
Ja, weil eben Gabbard wie viele andere da die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 mit Religion verbindet, sehr stark. Und klar ist man dann gläubig gewesen auf die eine oder andere Art, aber eben die Unabhängigkeitserklärung ist primär vom Geist von der Aufklärung geprägt gewesen. Übrigens ist der Thomas Jefferson eher auf unkonventionelle Art gläubig gewesen. Er hat nämlich an einen Schöpfergott geglaubt, der sich nicht in menschliche Angelegenheiten einmischt. Und Jesus hat er nicht als göttlich angeschaut. Trotzdem hat Jefferson aber im ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung das Wort «heilig» verwendet. Er hat geschrieben, wir halten diese Wahrheiten für heilig.
Du hast es gesagt, das war im ersten Entwurf der Fall gewesen. Was ist nachher passiert?
Nachher hat Benjamin Franklin, einer der Mitverfasser, das «heilig» durchgestrichen und mit «self-evident» ersetzt. Also selbstverständlich, einleuchtend, ohne empirischen Beweis. Ich habe vor kurzem ein Buch vom Historiker Walter Isaacson darüber gelesen, wie das zustande ist, die Unabhängigkeitserklärung. Und er schreibt, die Absicht sei eben, eine neue Art von Nation zu gründen. Also eine, wo die Rechte auf der Vernunft basieren und nicht auf religiösen Dogmen. Heilige haben sie also gestrichen. Der Schöpfergott kommt aber in dem berühmten Anfang der Unabhängigkeitserklärung vor.
Wie genau? Sag mal.
Ja, es geht so weiter. Wir halten die Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind und dass dazu das Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück gehört. Also das berühmte Pursuit of Happiness. Im ersten Entwurf ist eben, wie gesagt, der Schöpfer nicht vorgekommen. Da haben die Menschen, die da angesprochen werden, die Rechte einfach so gehabt. Und nachher ist der Schöpfer dazugefügt worden. Historiker glauben, dass der John Adams, der später zweite Präsident der USA, das hat ändern wollte. Also ja, Gewisse Sachen waren von Anfang an umstritten, sehen wir an dem. Aber klar ist, dass Gründerväter nicht wollten, eine christliche Nation von dieser Art gründen, wie es die christlichen Nationalisten heute behaupten.
Ja, jetzt steht aber auf jeder Dollarnote der Satz «In God we trust», «Auf Gott vertrauen wir». Also das ist ja ein Glaubensbekenntnis, das man eigentlich im Hosensack hat und das jeden Tag und das ganze Leben lang. Wie müssen wir das verstehen angesichts der Trennung von Kirchen und Staat?
Ja, es zeigt sicher schon, welche Bedeutung Gott hat in diesem Land. Es steht aber auf der Dollarnote auch nicht, welcher Gott das gemeint ist. Man sagt oft auch in den USA, kommt es vor allem darauf an, dass man an einen Gott glaube und welcher genau sei sekundär. Also theoretisch ist das so, aber es hat nachher schon Grenzen, der Ansatz. Also namentlich beim Islam, so wie die aktuelle Regierung über den Islam redet. Ja, ich glaube, es wäre kaum denkbar gewesen, dass am Sonntag ein Vertreter von dieser Glaubensrichtung auf dem Mall auftreten wäre. Ein Rabbi war übrigens dabei gewesen, neben den vielen Evangelikalen.
Bei dieser Veranstaltung in Washington D.C. haben sich Glaube, Religion und Politik ganz offensichtlich vermischt. Heisst das, dass in den USA Kirche und Staat nicht mehr richtig getrennt sind?
Verfassungsmässig sind Kirche und Staat in den USA sehr getrennt, also fast mehr als bei uns. Es gibt zum Beispiel keine Kirchensteuer, Kirchen leben von Spenden. Und es gibt auch keine Staatskirchen. Die staatlichen Stellen dürfen theoretisch keine Religion bevorzugen. Die Verfassung verbietet dem Kongress auch Gesetze zu lassen, die eine Religion etablieren würde oder die freie Ausübung von einer Religion behindern. Allerdings muss man auch sagen, ist die Religion im öffentlichen Leben und in der Politik in den USA sehr präsent, also viel präsenter als bei uns. Viele Menschen gehen regelmässig in Kirchen, besonders in ländlichen Gegenden, und eben in God we trust ist wirklich so eine Art offizielle Devise. Es sagt ja auch jeder Präsident nach wichtigen Reden immer God bless America, und zwar egal ob Demokrat oder Republikaner.
Gleichzeitig ist jetzt in den USA die Rede davon, dass der christliche Nationalismus stärker werde. Wie zeigt sich das, Charlotte?
Interessant finde ich, dass sich inzwischen ein Teil von diesen Leuten selber so bezeichnet, also als christliche Nationalisten. An der Veranstaltung in Washington hat einer von diesen Pfarrern, der Robert Jeffress von der Southern Baptist Convention, gesagt, wenn christlicher Nationalismus bedeutet, Jesus Christus und Amerika zu lieben, dann sind wir da dabei. Aber es bedeutet natürlich mehr als das, christlicher Nationalismus. Es bedeutet, dass bestimmte Werte und Moralvorstellungen im Mittelpunkt vom öffentlichen und politischen Leben gestellt werden. Und es bedeutet, die eigene Nation, also die USA, als von Gott besonders gesegnet oder auserwählt zu betrachten. Klar, es gibt auch verschiedene Ausprägungen davon, aber mindestens bei einem Teil von diesen christlichen Nationalisten geht es auch um White Supremacy, also weisse Überlegenheit. Zum Beispiel darum, dass weisse mehr Kinder zeugen sollen. Konservative Geschlechterrollen, die spielen auch eine sehr wichtige Rolle, und der Kampf gegen satanische Mächte.
Carlo, du bist dort gewesen. Wie zeigt sich das konkret, dass so ein Anlass wie dem Gebetstag in Washington D.C.?
Ich habe zum Beispiel viele Broschüren bekommen von so verschiedenen Gruppierungen, wo das Buch von der Offenbarung in der Bibel so interpretiert wird, dass die USA dort drin vorkommen und dass sie die sind, die das Böse besiegen. Das zeigt sich zum Beispiel auch an dem. Die religiöse Rechte ist in den letzten Jahren stärker geworden, nicht zuletzt durch rechtskonservative Medien und Podcaster. Und mit dem Trump hat sie nachher auch Einzug ins Weiße Haus gehalten. Also der Trump hat ja verschiedene Posten mit Leuten aus dieser Szene besetzt. Zum Beispiel der Verteidigungsminister Pete Hegseth. Er hat ja ein Tattoo, wo ein Schlachtruf war während der Kreuzzüge. Deus wollt, Gott will es. Es gibt wirklich auch einen erheblichen Teil von der Bevölkerung, der sich mit diesen Werten identifiziert, also der am christlichen Nationalismus kann zugerechnet werden kann.
Ist das mit Umfragen belegt irgendwie?
Es gibt Studien dazu, und laut diesen Studien identifiziert sich etwa ein Fünftel der Bevölkerung mit diesen Ideen, die ja eben eng mit einem konservativen politischen Programm verwoben sind. Und zum Label gibt es auch Zahlen. In einer Umfrage vor kurzem haben knapp 60% gesagt, sie hätten schon vom christlichen Nationalismus gehört. Rund 10% haben gesagt, sie stehen dem positiv gegenüber. Umfragen zeigen auch, dass wieder mehr Menschen das Gefühl haben, der Einfluss von Religion nehme zu.
Jetzt hat Donald Trump, gelinde ausgedrückt, ein eher hedonistisches Leben geführt. Trotzdem sind die Wähler und Wählerinnen, die christlich sind und politisch eher recht stehen, begeistert von Donald Trump. Wieso ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe ziemlich Mühe mit diesen Widersprüchen. Ich bringe das irgendwie im Kopf nicht zusammen. Der Trump verhält sich wirklich ja nicht sehr christlich. Also, zum Beispiel lässt er oft jegliches Mitgefühl vermissen. Wenn ein Mensch stirbt, den er nicht gerne hatte, sagt er nicht herzliches Beileid Angehörigen oder Frieden seiner Seele. Er sagt gut, dass der tot ist. Zum Beispiel war es so beim ehemaligen FBI-Direktor Mueller. Der Trump hat es doch gegen Minderheiten, zum Beispiel gegen Somalier. Oder er sagt über Frauensachen wie «Grab them by the pussy», die berühmte Aussage. Ja, da frage ich mich schon, redet so ein Werkzeug von Gott? Also ich bin nicht so wahnsinnig bewandert in Sachen Bibel, aber mir denkt das nicht sehr christlich.
Ja, also man muss schon über viel hinwegsehen, wie man das will, das christlich interpretieren. Aber sag mal, was haben die Leute auf dem Gebetstag denn da dazu gesagt?
Ja, ich habe probiert, die Leute darauf anzusprechen und sie haben eigentlich im Wesentlichen zwei Antworten. Erstens sagen sie, das sei alles Fake News, also der Trump habe X oder Y gar nicht gesagt oder gar nicht gemacht. Und zweitens, die zweite Antwort ist, wir seien halt Aussünder und der Trump meine das nicht so, er sei nur ein bisschen direkt. Ich glaube, wichtiger sind für die Leute die Bilder, die der Trump verbreitet, wenn er zum Beispiel mit dem Oval Office eine Gebetssession abhaltet. Und vor allem bewirtschaftet Trump ein paar Themen, die diesen Leuten sehr wichtig sind. Zum einen ist das Thema Abtreibung. Dort behauptet Trump ja Sachen wie, dass Befürworter von Abtreibung Kinder wollen töten, die bereits geboren worden sind. Und zum anderen, auch ganz wichtig, ist das Thema Gender und Transgender. Also Menschen, die sich im falschen Körper geboren fühlen, wo ihre Identität nicht einem biologischen Geschlecht entspricht. Das ist etwas, was die konservativen Christen, die MAGAs, wahnsinnig aufregt. Das ist mir aufgefallen, bis jetzt bei jedem Kontakt, den ich mit MAGAs hatte, ist das immer ein Thema gewesen, auch wenn es eigentlich um ganz etwas anderes gegangen ist. Sie stellen das nachher immer so dar, wie wenn Demokraten alle Kinder möchten umoperieren oder so. Einer hat auch mal gesagt, in der Stadt gäbe es inzwischen Menschen, die sich als Katzen identifizieren. Und ja, ich muss sagen, ich habe in DC jetzt noch keinen getroffen. Aber ja, die fundamentalen Christen sind halt auch generell kritisch gegenüber den Demokraten. Und seit der Richard Nixon in seinem Präsidentschaftswahlkampf 1968 und 1972 erfolgreich Christen umgarnt hat im sogenannten Bible Belt, sie sind den Republikanern treu.
Gilt das auch für den Trump? Ich meine, er ist eine spezielle politische Figur, vor allem auch angesichts des Irankriegs.
Aus mir unerklärlichen Gründen gilt es für ihn, glaube ich, besonders. Jedenfalls ist es so, außer der übertreibt es. Also vor kurzem hat er ja mal ein Meme veröffentlicht, das ihn als Messias hat gezeigt. Und das ist vielen religiösen Menschen, glaube ich, nachher gleich ein Mühe zu weit gegangen. Übrigens gibt es auch wichtige christliche Organisationen, die sich gegen Trump stellen. Also das einflussreiche evangelikale Magazin Christianity Today hat ihn schon 2019 für ungeeignet für das Amt erklärt, aus moralischer und religiöser Sicht, haben sie dann geschrieben. Und seither hält das Magazin noch an dieser Linie fest. Es gibt auch wichtige christliche Organisationen, die Veranstaltung in Washington kritisiert haben, also die sich dezidiert gegen christlichen Nationalismus aussprechen. Am Sonntag haben Kritiker auf der Mall ein goldiges Kalb mit einer Trump-Visur aufgestellt, einem biblischen Symbol für Götzenverehrung, also für falsche Verehrung. Christliche Kritiker sagen, der christliche Nationalismus sei sündhaft, weil er mit einem Streben nach Macht verbunden sei. Wenn die Menschen wirklich wollen, dass die USA zu altem Glanz zurückfinden, dann sollen sie sich darauf konzentrieren, Gott und ihre Nächsten zu lieben.
Heißt es also, dass praktizierende Christen nicht automatisch im Lager von Trump und der Republikaner sind?
Die christlichen Nationalisten schon. Aber es ist nicht so, dass generell alle Christen, alle Praktizierenden im Lager der Republikaner sind. Es gibt auch bei den Demokraten Politiker, die ihren Glauben sehr in den Vordergrund stellen. Im Moment fällt vor allem der James Talarico auf, ein demokratischer Abgeordneter aus Texas, der für den Senat kandidiert.
Wer ist der James Talarico?
Er ist erst 36, aber macht schon ziemlich von sich zu reden, auch mit seinem rhetorischen Talent. Der Talarico lehnt christlichen Nationalismus dezidiert ab und sein Glaube führt ihn auch nicht zu Genderfragen, sondern zu Fragen von Chancengleichheit und Verteilgerechtigkeit. Oder anders gesagt, er stützt seine linken sozialpolitischen Überzeugungen auf sein Glaube ab. In Interviews wirft der Talarico die Frage auf, warum christliche Nationalisten eigentlich andere Themen so wichtig seien und nicht Gerechtigkeit.
For the past 50 years in this country, the religious right, a political movement, convinced a lot of Christians in America that the two most important issues were abortion and homosexuality. Two issues that aren't really discussed in scripture. Abortion is never mentioned. Consensual same-sex relationships are never mentioned. And so it's remarkable to me that you have an entire political movement using Christianity to prioritize two issues that Jesus never talked about.
Was sagt da der James Talarico, Charlotte?
Er sagt da, die religiöse Rechte sei eine politische Bewegung und die haben die Menschen in den letzten Jahrzehnten davon überzeugt, dass Abtreibung und Homosexualität die wichtigsten Themen seien. Das sei bemerkenswert, weil Jesus habe über diese Themen kein einziges Mal geredet.
In dem Fall andersrum gefragt. Wieso sind die politisch Rechten so fokussiert auf sexuelle Fragen und Fragen von Gender? Für Mitgefühl und Barmherzigkeit scheinen sie weniger interessiert zu sein, obwohl das, wie wir wissen, ja auch vorkommt in der Bibel.
Genau, das sagt der Talarico eben auch. Er sagt, Hungrige zu essen zu geben, Kranke zu versorgen und Freunde willkommen zu heissen, komme ad nauseum vor in der Bibel, also bis zum Abwinken. Soziale Gerechtigkeit, sagt er, werde in der Bibel 3000 Mal erwähnt. Er scheint die Zähl zu haben. Jesus habe dauernd über das geredet. Aber die religiöse Rechte thematisieren das eben nicht. Und auch Gier zum Beispiel thematisieren sie nicht, sondern eben Themen wie Abtreibung. Und warum das so ist, liegt natürlich auf der Hand, weil mehr soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel mehr Unterstützung für Benachteiligte, gehört nicht zu der politischen Agenda von Trump und Co. Also fokussieren sich die Politiker einfach auf Punkte, die zu ihrer Agenda passen, für die christliche Basis für sich zu gewinnen.
Again, it's because religion is being used to control people and accumulate power and wealth for those at the top. This is a tale as old as time, and it is not unique to Christianity. Powerful people will always see religion as a tool to make more money and be able to keep people in line.
Der Talarico sagt hier, dass die politische Rechte Religion für bestimmte Zwecke nutze oder eben missbrauche, nämlich um Menschen zu kontrollieren. Das sei ein Tale as old as time, eine Geschichte so alt wie die Zeit selber. Und das gelte nicht nur für das Christentum. Also mächtige Menschen haben Religion immer schon als Werkzeug benutzt, um sich zu bereichern und für ihre Macht zu vergrössern und für die Bevölkerung in Schach zu halten. Also wohlgemerkt, das sagt hier nicht ein Religionskritiker, sondern eben einer, der sich selber als gläubiger Christ bezeichnet und der seine politischen Überzeugungen auf dem abstützt. Aber eben andere politische Überzeugungen als Trumpisten.
Hätte James Talarico mit dieser Haltung Chancen auf eine Wahl bei der Senatswahl am 3. November?
Bei den Vorwahlen der Demokraten in Texas hat er sich ja durchgesetzt und es gibt Leute, die glauben, er könnte als moderater Kandidat und eben gerade dank seiner christlichen Basis, seiner Grundlage im Herbst auch bei den Mittewählern punkten, bei den Unabhängigen. Vor allem, weil die Republikaner in Texas ziemlich zerstritten sind. Aber ja, natürlich kommt es da noch viel anders an.
Generell, wie wichtig werden die Fragen zur Religion sein bei diesen Zwischenwahlen 2026 im November?
Schwer zu sagen. Wie gesagt, die religiöse Rechte ist ziemlich mächtig und ziemlich einflussreich. Und am Sonntag auf der Mall hat sie also schon sehr entschlossen gewirkt. Aber ich glaube, die breite Bevölkerung beschäftigt zumindest im Moment anders schon stärker als die Frage, ob die USA gottesfürchtig genug seien. Vor allem die wahnsinnig hohen Preise sind ein wichtiges Thema, das ja immer noch stärker steigen. nicht nur für Benzin übrigens, sondern auch für Lebensmittel. Also ich frage mich bei meinem Kauf immer, wie die Leute mit niedrigen Löhnen eigentlich über die Runde hineinkommen. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das nicht ein wichtiges Thema wird sein im Herbst.
Charlotte, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Nicola Mattis aus Basel. Nicola Mattis will wissen, was eigentlich mit ICE los ist. Wo steht jetzt gerade im Moment die amerikanische Einwanderungsbehörde? Nach der Tötung von René Gut und Alex Preddy Anfang Jahr in Minneapolis ist ICE ja ein sehr grosses Thema gewesen, auch bei uns in dem Podcast. Mittlerweile hört man nicht mehr so viel von ICE. Die Nicola Mattis will deshalb wissen, ob die Einwanderungsbehörde ICE sich mittlerweile gebessert hat oder ob sie immer noch so brutal vorgehen, aber wir nichts mehr davon hören. Charlotte, kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, vorab vielleicht, dass das zu den Problemen gehört, die man hat, wenn man über die Trump-Regierung berichtet. Man kann gar nicht richtig an Themen dranbleiben, weil immer so viel Neues passiert. Mit dem Iran-Krieg ist ICE medial tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Merci also für die Frage. Was ich dazu kann sagen, in Minneapolis hätte Trump ja müssen zurückrudern nach dem Tod von der Renee Good und dem Alex Pretty und diesen Protest dort. Also er musste Korrekturen vornehmen. Er hat einen Teil der ICE-Agenten abgezogen dort und auch die Führung vor Ort für die Operation ausgewechselt. Gerade am Montag ist ein ICE-Agent angeklagt worden, der in Minnesota auf einen venezolanischen Einwanderer geschossen hat. Und ebenfalls am Montag hat der Richter in New York geurteilt, dass ICE in Einwanderungsgericht keine Menschen festnehmen darf, also dort, wo über Aufenthaltsbewilligungen entschieden wird. Die Urteile können zwar weitergezogen werden, aber sie zeigen doch, dass ICE nicht komplett außerhalb vom Rechtsstaat agieren kann. Das bedeutet jetzt natürlich aber nicht, dass die ICE-Agenten nicht mehr aktiv wären oder dass sie nicht mehr brutal vorgingen. Im Moment ist offenbar eine ICE-Operation in Memphis in Gang. Und in Chicago ist gestern ein Highschool-Schüler von ICE festgenommen worden. Laut Medien hat er und seine Mutter haben sie beide ein Asylgesuch gestellt gehabt. Auch Pläne für die riesigen Haftzentren und Abschiebezentren schreiten weiter voran. Vor kurzem ist eine Studie zum Schluss gekommen, dass durch die Massenabschiebungen über 145'000 Kinder von ihren Eltern getrennt worden sind. Viele von diesen Kindern sind US-Bürger.
Das ist eine Wahnsinnszahl, 145'000.
Ja, ich bin auch erschöpft, als ich die gesehen habe, ehrlich gesagt. Es zeigt sich schon, dass das massive Folgen für viele Leute hat. Untersuchungen haben auch bestätigt, dass ICE, anders als früher, sich nicht auf Kriminelle fokussiert oder auf Menschen, die erst gerade über Grenzen kommen, sondern eben auch die Visier nimmt, die seit Jahren oder Jahrzehnten in den USA leben. Also Migranten und auch solche, die legal in den USA leben, haben also weiterhin Angst vor ICE. Der Hörer hat recht, vielleicht sollte ich wieder mal über all das schreiben.
Danke vielmals, Charlotte, für die Beantwortung von Nicola Mattis aus Basel. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Charlotte, danke vielmals und tschüss nach Washington D.C.
Merci, tschüss nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington D.C. war Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.